Ja, liebe Impact, Green Tech, Clean Tech Freunde, ich bin's mal wieder, Thomas Gavlitter, hier vom Impact Insider Podcast. Wir haben heute wieder eine spannende Gästin zu Gast, wenn man das so sagen kann. Und das ist die Susanne Krüger. Sie ist die Susanna. Ich wurde gerade korrigiert, genau, Susanna. Susanna, vielleicht ist das aus Israel ein Name. Vielen Dank, Susanna, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und um dein Startup vorzustellen, bevor wir direkt auf das Startup eingehen, was ihr macht, was dahinter steckt, wer sind die anderen Gründer, wie seid ihr finanziert, was habt ihr vor? Bitte, Susanna, jetzt richtig, ein paar Worte zu dir. Woher kommst du? Was hast du vorher gemacht? Und was war der logische Schritt zu deiner aktuellen Gründung, die wir heute vorstellen werden?
Ja, Thomas, sehr schön hier zu sein. Freue mich, dich zu sprechen. Wir beide sitzen in Berlin, wie ich gerade gelernt habe. Und ja, einige Worte zu mir. Ich bin in einem Pastorenhaushalt groß geworden. Deswegen gab es immer sehr viele Diskussionen um Werte und wie man eigentlich im Leben so sein möchte. Ich habe mich dann da etwas gegen aufgelehnt in der Pubertät, aber bin dann wieder zurückgekommen, wie das manchmal so ist. Ich habe mich recht früh interessiert für gesellschaftliche Fragen, politische Fragen, auch Fragen von Verantwortung in Gesellschaft. Habe dann Geschichte, Politik, ich habe nicht Politik studiert, ich habe Geschichte studiert, Philosophie, internationales Recht und hatte in Deutschland, in Polen und auch in den USA und hatte so 95, 96 das große Glück, diese Transformation in Osteuropa mitzubekommen, wo der eiserne Vorhang runterging. Sehr, sehr prägend, so eine Transformationserfahrung. Ja, das hat mich wirklich sehr, sehr geprägt. Und da habe ich mich immer gefragt, wie kann man eigentlich Wandel in Gesellschaften voranbringen und wie kann man auch in Organisationen Wandel voranbringen? Und ich habe dann viele Jahre internationale Entwicklungszusammenarbeit gemacht, teilweise für die Weltbank, teilweise aber auch in einer eigenen Organisation. Ich habe eine eigene Beratung gegründet. Das heißt also, Because ist gar nicht meine erste Gründung, sondern ich hatte mal eine eigene Firma 7, 8 Jahre lang, wo wir waren sonst so eine kleine Boutique Consulting gewesen, 7, 8 Leute, wo wir immer gefragt haben, wie können wir eigentlich Organisationen unterstützen, zu messen, was sie eigentlich bewirken oder zu beschreiben. Ne? Also ich habe zum Beispiel viele Jahre in Palästina gearbeitet und habe mich dann immer gefragt, was kommt denn eigentlich dabei rum? Also wo kann man sehen, was man gesellschaftlich eigentlich bewirkt hat? Und da haben wir ganz viel mit rum experimentiert, sowohl mit quantitativen Methoden als auch mit qualitativen. Und das ist etwas, was so durch mein Leben geht. Also die Frage von, wie kann ich eigentlich wirkungsvolle Organisationen mit kreieren, unterstützen, begleiten. Und dann, wie das so ist in meinem Leben, nach ein paar Jahren dachte ich mir, ach, also jetzt machen wir mal was Neues. Und hatte keine Lust mehr auf Beratung, sondern wollte mal eine Führungsposition und bin dann so zu Save the Children gekommen. Das ist die größte Kinderrechtsorganisation der Welt, also der unabhängige Kinderrechtsorganisation, und habe dann dort deutsche Sektion für knapp 6 Jahre geleitet und war im internationalen Management und habe dort ja einen ziemlich großen Transformations- und Wachstumsprozess mit meinem Team gemacht. Und dann kam Because. Because kam erst, als ich schon wusste, dass ich aus Save the Children rausgehen möchte, weil ich nach 5, 6 Jahren dachte, eine Organisation braucht an der Spitze immer Wechsel. Ja, ich finde das nicht gut, wenn man sich irgendwo einrichtet. Das ist nicht gesund. Und die ursprüngliche Idee zu Because stammt von Felix Oldenburg. Das ist mein Mit-CEO und Mitgründer. Wir sind 6 Gründerinnen und Gründer gewesen vor 2,5 Jahren, wovon einige voll operationsmäßig noch an Bord sind, andere eher in so einer beratenden Funktion. Aber wir sind alle, sagen, die Gründer von Because. Und Felix machte damals eine Runde und schaute sich an, mit wem er das zusammen gründen kann. Und wir kannten uns schon so lange und er rief mich an und wir gingen spazieren. Und daraus entstand eine Firma mit den 4 anderen Kolleginnen.
Oh, Wahnsinn. Sehr spannende Lebenslauf mal wirklich was anderes zu den Gästen, die wir sonst haben. Ja, sind oft zu sagen, ich sag's mal, ein bisschen klischeehaft, haben wir auch schon unterhalten vorher, aber noch so ein bisschen BWLer, ja, Ingenieure und du als Geschichtsstudentin oder sozusagen dann auch Managerin und Gründerin. Sag mal kurz eine Frage, bevor wir zu Becos kommen. Woher hast du dein Gründergehen? Ich meine, du hast ja wirklich die Agentur gegründet, jetzt bist du bei Becos mit dabei, kommst ja eher aus dem Pastorenhaushalt und hast eben Geschichte studiert. Da hat man ja noch wenig Zugang zu Gründertum eben. Ne? Sag ich mal, wenn man jetzt TUM München, Universität München studiert hat, dann ist das Gründergehen quasi implementiert durch die Förderprogramme. Aber wie bist du dazu gekommen, sozusagen die erste Agentur zu gründen? War das schon aus dem Haushalt bisschen oder wer hat dich inspiriert, Gründerin zu werden?
Also Gründerin ist ja etwas, wo man ein Problem sieht und wo man eine Norm vielleicht auch brechen will oder man möchte gerne etwas verändern. Das hatte ich schon immer. Das hatte ich schon in meiner Kindheit. Also ich war immer, es gab immer irgendetwas, was ich irgendwie besser machen wollte oder verändern wollte. Und ich bin auch kein Mensch gut für Status quo. Also man sollte mich in keine Organisation setzen, wo es darum geht, irgendwie am besten folgerichtig Prozessen zu folgen oder so oder Status quo zu managen. Ich bin jemand, der sich Neues ausdenkt und teilweise auch vielleicht gar nicht immer so gerichtet, aber auch Ideen in die Welt bringt und dann brauche ich Leute, die das irgendwie so ein bisschen für mich auch strukturieren. So, das wäre so das. Ne? Das war immer so. Ich habe immer entweder in Organisationen was verändert oder was Neues aufgebaut. Ich habe auch meine neue Uni mitgegründet. Ist noch alles Mögliche andere noch gemacht und ich glaube, ich weiß nicht, wer es kommt. Keine Ahnung. Es ist so.
Angeboren.
Ja, ich glaube, es ist angeboren, ja. Okay, vielleicht wird es ja nochmal anders mit 80 oder so.
Dann kannst du ein Altersheim gründen. Das wäre da auch mal spannend. Da ist auch noch viel Gründergeist nötig, ja, was man sich anschaut. Und okay, dann lass uns doch zu Becos kommen.
Ja.
Weil ihr seid ja wirklich auch ein Startup und ihr habt ja auch Produkte, Services. Bevor wir aber konkret darauf eingehen, so ein bisschen die Einordnung, wie seid ihr aktuell? Du hast ja gesagt, ihr wart ja oder seid 6 Gründer, ne, Gründerinnen. Ja. Wie seid ihr finanziert und welche Mitarbeiterstruktur habt ihr gerade? Erstmal sozusagen die beiden Metriken mal ein bisschen einordnet, bevor wir
das steigen. Darf ich, Thomas, bevor ich jetzt auf Metriken komme und Mitarbeiterinnen und so weiter, darf ich kurz mal sagen, was der Kontext ist von Becos?
Gerne.
Ganz kurz,
gerne,
ja.
Gerne.
Also es passiert ja relativ viel im Moment auf der Welt, wo man so ein bisschen hilflos davor steht oft. Ne? Mhm. Und viele Menschen, und das habe ich in den letzten Jahrzehnten in den verschiedensten Stationen immer wieder erlebt, möchten eigentlich gerne mehr machen und tun. Aber manchmal wissen sie nicht so genau, was eigentlich. Ja. Und wo wirkt eigentlich was? Ja? Also das ist mal so der Ausgangspunkt, der Kontext. Und weißt du, wir geben diesen Menschen, die sich mit ihrem Geld mehr und besser engagieren wollen, eine digitale Plattform. So einfach. So. Und damit sie ihr Engagement digital machen können, einfach machen können, schnell, mit geprüften Organisationen, die dahinter stehen und mit einer Community, wo sie sich auch darauf verlassen können, da gibt es auch ein paar Leute, die haben auch ein bisschen Ahnung.
Okay.
Wenn da jemand aus der Startup-Szene in Berlin, der zum Beispiel auch einer unserer ersten Investoren war, Christian Vollmann, sagt er vielleicht was, ist unser Beiratsvorsitzender und mit der erste Investor gewesen. Wenn der sagt, ich mache jetzt meine eigene Stiftung hier auf Becos mit Klima, dann folge ich dem vielleicht und schaue mal, was der macht und dann kann ich mich inspirieren lassen. So, und jetzt ganz kurz, wie funktioniert das? Nur damit man das verstehen kann. Ja, prinzipiell machst du Folgendes. Du gehst auf die Plattform, du möchtest gerne sozusagen etwas spenden eigentlich. Mhm. Macht man ja manchmal im Dezember, dann denkt man sich, was macht man denn, wie macht man das? Und du möchtest es auch etwas größer tun, aber du denkst, denkst vielleicht auch darüber nach, eigentlich könnte ich auch eine eigene Stiftung gründen, aber das ist alles viel zu kompliziert und viel zu teuer. Also, erstens, du gehst auf Becos, du eröffnest ein Depot, was wir Foundation nennen. Damit hast du eine eigene Foundation. Dann kannst du etwas in diese Foundation einzahlen. Sagen wir, du zahlst 5.000 Euro ein. Mal als erstes. Wir fangen mal an. So, und dann gibt es auf dieser Plattform Da kannst du dich nach deinen eigenen Interessen, nach den Nachhaltigkeitszielen umschauen. Da gibt es Empfehlungen zu Bildung, zu Cleantech, zu humanitärer Nothilfe. Organisationen, die wir angeschaut haben, wo wir sagen, da kannst du sicher sein, das ist kein Humbug. Und dann kannst du dein Geld auf diese verteilen. Du kannst dir aber auch Zeit damit lassen, denn du hast deine Spendenbescheinigung schon für diese 5.000
okay.
Euro sofort bekommen. Kannst du dir aber ein bisschen Zeit lassen mit der Verteilung. Und der Witz daran ist, dass in diesen Organisationen nicht nur gemeinnützige Organisationen sind, sondern eben auch Impact Investments. Wir haben auch Fonds drauf oder aber Möglichkeiten, Darlehen zu vergeben oder sogar in Einzelfällen Genossenschaftsanteile. Und wenn es Returns gibt, was wir jetzt übrigens seit einem halben Jahr haben, es gibt die ersten Returns, die Returns kommen in deine Stiftung. Du kannst sie nicht mehr rausnehmen für deinen persönlichen Gebrauch.
Okay.
Aber du kannst sozusagen mit diesem Geld weiterarbeiten. Also im Grunde machen wir eine Spendenkreislaufwirtschaft.
Okay, und das, verstehe ich. Okay, sehr, sehr spannend. Und
ja.
Das, was du auch erwähnt hast, ist ja so ein bisschen Social Media angelehnt, dass man sozusagen auch anderen Leuten folgt, ja. Gibt es ja ein paar Startups aus dem Aktienbereich, wo man sagt, man folgt einem guten Investor in Aktien und spiegelt das Portfolio wieder. Ist ja bei euch so ähnlich, ne? Dass man sagt, sozusagen, die Gründerin, der Gründer, die man kennt, die hat dort investiert. Und ich mache es mir, Anführungszeichen, wie du schon gesagt hast, auch einfach, ja, und folge denen und könnte das ja auch spiegeln, sozusagen, als Depot, um zu sagen, das Geld will ich auch so verteilen. Ist das auch möglich?
Das ist absolut möglich. Und was vor allem ein Herzstück auch ist, dessen, was wir jetzt gerade tun, ist, sind die sogenannten öffentlichen Foundations.
Okay.
Das bedeutet also, du kannst das alles nur auf der Plattform lassen. Du kannst aber auch mit deiner eigenen URL nach draußen gehen. Und das machen zum Beispiel solche Menschen wie Verena Pauster, die hat große Kampagnen gemacht jetzt mit ihrem Fußballverein über Because.
Okay.
Lea Sophie Kramer, Christian Vollmann hat zwei Stiftungen bei uns, einmal für Klimastrategien, einmal für Demokratie, gemeinsam mit Louis Hahnemann. Und die gehen nach außen und dann kannst du andere Menschen auch mit begeistern und mitnehmen.
Ja.
Die können im Übrigen auch von außen in deine Stiftung einzahlen
okay.
und bekommen dafür auch wieder eine Spendenbescheinigung.
Okay.
Und auch machen wir jetzt die sogenannten Because Foundations, wo wir die Empfehlungen drin haben. Das sind so 15, 16 im Moment. Die haben auch mittlerweile eine eigene URL nach draußen und auf die kann man auch von außen im Ganzen drauf spenden.
Okay.
Auch das geht. Also man kann sich auch da inspirieren lassen,
spannend,
wenn man sich für verschiedene Themen interessiert.
Das erinnert mich so ein bisschen auch mit dem Format so ein bisschen auch an Kickstarter, ja,
ja.
Wo ich ja Ideen unterstütze und ja auch dann ja. motivieren muss, sozusagen einen bestimmten Betrag zu erreichen, um dort
ja.
sozusagen das Produkt zu finanzieren oder die Gründung eben. Ne?
Ja.
So ein bisschen diese Metriken sozusagen, wie man Engagement vorantreibt und sinnvolle Sachen unterstützt. Bei Kickstarter ist ja eher Produkte und eben jetzt nicht alles Impact getrieben, ja. Bei euch ist ja Impact getrieben und du hast ja ein paar Namen wie Lea, Verena und Christian ja schon genannt. Das sind ja auch Vorreiter der Gründerszene, ne? Ihr habt ja schon, sind das auch Investoren bei euch, diese drei Personen?
Nicht alle.
Okay.
Von innen, aber wir haben auch andere aus der Gründerszene. Rubin Ritter ist zum Beispiel auch dabei. Also, ne, der mit Amazon damals, Thomas Jetter, Andreas Haug. Wir haben viele Leute aus der Gründer-Tech-Szene bei
ja,
uns.
Ja, ja, ja,
das ist auch eine große Zielgruppe für uns, also eine davon,
okay.
mehrere. Also das ist einfach kein Produkt, was sich jetzt nur an eine ganz kleine Zielgruppe wendet.
Ja.
Aber wir haben auch Mitglieder von Familien, also Next Gens sozusagen, ne, die ein Erbe haben.
Okay.
Wir haben auch Menschen, die ganz normale Unternehmer sozusagen, die sagen, okay, hier möchte ich gerne auch etwas reingeben. Wir haben eine ganze Reihe von solchen Menschen, aber wir haben eine sehr kraftvolle Community hinter uns.
Ja, das habe ich gemerkt.
Also wir haben sowohl ein starkes Gründerteam, ja, also wenn man sich die Leute anguckt, um auf deine Frage zu kommen, wir sind jetzt gerade 13 Leute. Haben auch dazu rekrutiert. Wir haben also, wie gesagt, das starke Gründungsteam, aber wir haben eben auch dieses ganz starke Investorinnen-Team, was wir gar nicht nur als Geldgeber sehen, sondern die unterstützen uns in aller Form, in aller Möglichkeit, sei es, dass sie uns Rat geben, sei es, dass sie Türen öffnen, sei es, dass sie rausgehen und über uns sprechen, wie sie es jetzt tun mit ihren eigenen Foundations, oder sei es, dass sie uns Orte zur Verfügung stellen, wo wir Team-Offsites machen können, ja, alles, was dazugehört, und wir sind unendlich dankbar und total stolz darauf, dass wir diese Leute um uns versammeln konnten.
Aber sag mal, mit welchen Versprechen habt ihr diese Personen gewonnen? Ich meine, das ist ja, sind ja auch Namen, die bekannt sind als Business Angels, ja, die in Startups investieren. Und da ist ja ganz klar sozusagen, ich will einen Return haben, ja, auf Rendite eben, ne, wie in Aktien. Was ist euer Versprechen? Wie habt ihr die bekommen sozusagen als Gründer? Und was ist sozusagen gleich im Kontext eben, was ist dann euer Geschäftsmodell? Wie verdient ihr Geld?
Ja. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es neue Sinnangebote braucht für Geld. Ich glaube, dass Because so ein Sinnangebot sein kann, nicht nur für die Menschen, die auf der Plattform sich bewegen, sondern auch für diejenigen, die in uns als Unternehmen investieren. Ich glaube nicht, dass die in uns investiert haben. Nein, ich weiß, dass die nicht in uns investiert haben, weil sie glauben, dass sie den höchsten Return in 2-3 Jahren da rausholen.
Ja.
Wir haben den Anspruch, dieses Geld zurückzuzahlen, aber wir haben nicht den Anspruch, möglichst schnell möglichst viel Rendite zu machen. Wir sind ein Purpose-Unternehmen, und diese Leute sind Investorinnen, die in Wirkung investiert haben, ganz klar. Und sie haben auch in Personen investiert. Sie haben in einen Felix Oldenburg investiert. Sie haben in ein Gründungsteam investiert, das sie überzeugend finden und das sie inspirierend finden und denen sie zugetraut haben, so etwas zu bauen. Dann, glaube ich, gibt es den Hang im Moment dazu, wirklich sich zu überlegen, welche Art von neuen Wirtschaftsformen brauchen wir eigentlich. Und es gibt eine erkleckliche Anzahl auch von Gründerinnen und Gründern, aber auch anderen Menschen, die wissen, das, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, kann so nicht weitergehen. Und das sind keine Öko-Leute oder irgendwelche Bewegten oder so, sondern das sind Menschen, die ganz klar sehen, okay, wir haben hier wir haben einen Kapitalismus, der hat uns sehr viel gebracht in den letzten Jahrzehnten, wirklich. Aber er hat uns eben auch an den Rand von Wachstum, von Aushaltbarkeit, von Umweltzerstörung, auch von sozialer Zerstörung gebracht. Ja. Und die sehen, ich muss und ich will mit meinem Geld eigentlich in was anderes investieren. Und ich glaube, das sind Dinge, warum Menschen in uns investieren und warum die das sehen. Und unser Geschäftsmodell ist ziemlich simpel. Wir werden immer eine eine Grundstiftung haben, die kostenlos sein wird. Ich bin im Moment davon überzeugt. Ich meine, in einem Startup ändern sich viele Dinge, aber das würde ich mir wünschen. Das ist auch das, worüber wir gerade nachdenken, weil wir wollen keine elitäre Veranstaltung sein. Wir wollen in die Masse. Wir wollen skalieren. Ja. Wir wollen dieses ganze verstaubte Stiftungswesen und dieses irgendwie hier mal spenden und nicht darüber reden. Wir wollen das sozusagen in die Mitte der Gesellschaft holen. Das ist etwas, was uns auch treibt. Ja, also eine Demokratisierung von Philanthropie, eine Demokratisierung von Stiftungen. Ja? Warum soll das nur irgendwelchen sogenannten reichen Leuten vorbehalten sein? Warum kannst du das nicht machen? Warum kann ich das nicht machen? So. Ja. Das Geschäftsmodell wird so sein, dass wir eine Art Premium-Modell haben werden, wo man dann eben eine öffentliche Stiftung sich bauen kann, wo man sich Dinge dazu buchen kann, wie Beratung zum Beispiel, oder andere Features. Und dann wird es auch in der Zukunft wahrscheinlich einen sogenannten Business-Account geben, wo wir extra für Unternehmen Dinge anbieten werden. Das liegt aber noch in der Zukunft. Okay. Und wir fangen auch erst im nächsten Jahr an, mit so einem Modell. Im Moment machen wir es noch mit freiwilligen Abgaben. Also man kann sozusagen anklicken,
okay.
dass in uns, dass an unsere Treuhandstiftung, die hinter dem ganzen Konstrukt liegt, auch etwas für das Because-Team. Also wir sind auch ein Projekt auf Because, das Because-Team.
Okay, sehr gut.
Und da, das wird auch mehr. Also Menschen geben da auch. Ja? Okay. Also im Moment sind wir noch kostenfrei. Und auch ganz bewusst haben wir uns dafür entschieden, möglichst lange das so zu tun, damit wir erstmal ein bisschen Traction kriegen.
Ne? Sehr spannend. Was ich auch beobachte in meinen vielen Gesprächen, die ich mit Gründerinnen und Gründern führe, ist vor allem diese Generation der ersten Gründer in Deutschland. Ja, das waren so 2000, ja, die jetzt alle so ein bisschen älter geworden sind, ja. Ich sag's mal so um die 40, 50, ja. Und die, wie du schon gesagt hast, aktuell nach Sinn suchen. Ja, entweder sie investieren oder sie gründen selber noch, ja. Das ist sozusagen einfach in den Genen der Leute drinnen, die jetzt zum zweiten, dritten Mal gründen, ja. Ich meine, so eine Verena ist ein gutes Beispiel, auch so eine Alex aus Berlin von Outfittery.
Die ist auch bei uns dabei.
Die ist auch bei euch dabei, der sozusagen mit Nala Earth sozusagen ja auch ein Impact-Startup gegründet hat als Co-Founderin. Man merkt so, diese bestimmte Generation will jetzt nicht mehr das nächste Software-Firma gründen und das nächste E-Commerce-Firma sozusagen ohne Impact, sondern sie haben Kinder, sie haben Familie und man merkt sozusagen in den Gesprächen, sie wollen noch mal was gründen oder bei euch sich engagieren, um der Welt was, ich sag's mal, zu hinterlassen. Ja, das sehe ich einen Riesentrend und das ist ja auch genau eure Zielgruppe, wie du erwähnt hast, nicht nur, ja, aber die, sag ich mal, die Impuls-Zielgruppe, die auch euch finanziert haben, die für euch auch aktuell auch auf LinkedIn und Co. ja, darauf bin ich auch bei euch ja gestoßen, viel Werbung auch kostenlos machen, ja, weil sie ja Gründerinnen oder Gründerboys sind oder eben sozusagen eine Stiftung haben, ist es ein sehr spannender Ansatz eben. Ne? Sag mal eine andere Frage, wie, du hast ja erwähnt, ihr wählt ja die Organisation, in die man spenden kann oder in die man stiften kann, sehr gezielt aus. Nach welchen Kriterien wählt ihr aus?
Also, wir schauen uns die Organisation nach folgenden Kriterien an. Erstens, was ist das für ein Team? Wie sind die aufgestellt? Was für eine Art von Expertise haben die? Zweitens, haben die ein sogenanntes Wirkmodell? Was bedeutet das? Also, ich gucke mir an, haben die Wirkungsziele, die nicht nur, also stell dir zum Beispiel vor, es ist eine Bildungsinitiative.
Ja.
Ja, also die machen zum Beispiel so Workshops an Schulen oder so etwas.
Okay.
So, kann man ja so. Also mal ganz konkret. Dann würde ich darauf gucken, haben die eine Idee, was mit dem, was in diesen Workshops passiert, eigentlich in der Zeit darauf dann geschieht? Also kann man irgendwelche Daten erheben? Oder Interviews führen oder Fokusgruppen, die nicht dabei stehen bleiben, dass man sagt, wir haben 5 Workshops gemacht, weil das hat ja nichts mit Wirkung zu tun. Das sind einfach 5 Workshops.
Genau.
Da muss nichts Besonderes passieren.
Ja.
Die Frage ist, was mit dem, was am Ende dieses Workshops ist, eigentlich passiert. Also, passiert etwas in der Schule?
Okay.
Was verändert sich in der Schule dadurch?
Okay.
Gibt es Menschen, die auf neue Ideen kommen? Und dafür gibt es Möglichkeiten, das zu haben. Ich gucke mir an, wir gucken uns an, ob Organisationen so denken, also ob die wirkungsorientiert denken und nicht einfach nur im nächsten Projekt, so ich brauche jetzt wieder die nächsten 200.000 für das nächste Projekt,
damit
wir Miete zahlen können und so.
Okay.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ja. Und dann gucke ich mir an, ob diese Organisationen wissen, in welchem Markt sie sich befinden. Das bedeutet zum Beispiel wieder, wenn es eine Organisation gibt, die macht Friedensworkshops, wissen die eigentlich, welche anderen auf der Welt mit welchen Methoden arbeiten und was das gebracht hat?
Also so ein bisschen
haben die eine Idee? Genau. Im Grunde ist das so, was ich dir gerade erzähle, ist im Grunde das, was jeder Impact Investor mit jedem Startup auch machen würde. Also eine Due Diligence, die sich aber mehr auch auf die Inhalte, also bei der gemeinnützigen mehr noch auf die inhaltlichen Aspekte der Arbeit konzentriert. Ein wichtiger Punkt, den wir uns auch angucken, ist, wo ist eigentlich das Problem entstanden? Auch wieder ein ganz konkretes Beispiel. Stell dir vor, Onkel Hans war auf irgendeiner Reise in Tansania und hat dort Kinder gesehen und hat sich gedacht, oh, da muss man jetzt mal helfen. Und dann fängt Onkel Hans an, Fundraising zu machen, um eine Schule in Tansania zu bauen. Solche Projekte möchten wir nicht auf Because.
Okay.
Weil das Projekte sind, die in einem westlichen Kopf entstehen und nicht an Ort und Stelle von
okay.
Menschen,
okay.
die sozusagen eine Idee davon haben, wie sie ihre Gesellschaft weiterentwickeln möchten. Onkel Hans ist ein guter Mensch, darum geht es überhaupt nicht. Der kann auch was helfen,
ja.
Aber er sollte es nicht alleine tun. Und es gibt immer noch sehr viele von solchen Projekten, vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe. Ja? So, und ganz am Ende schauen wir uns natürlich an, gibt es einen Lagebericht? Ne?
Ja,
also
ja,
ne, ist das alles ordentlich aufgestellt und so weiter? So.
Ja, spannend.
Best Guess ist das. Und wir haben auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir mögen uns auch irren, aber wir gucken auf diese auch weicheren Faktoren und sagen dann auch, warum wir etwas ausgewählt haben.
Okay.
Wir haben das noch nicht überall 100%, ganz toll, ist halt Startup, aber wir werden besser. Und so ist das, wie wir auswählen bei gemeinnützigen Organisationen. Und dann gibt es die Möglichkeit im Übrigen für jeden, der seine eigene Foundation baut, da kann er auch seine eigenen Organisationen mit reinholen.
Okay.
Die prüfen wir nicht.
Okay.
Das ist völlig in Ordnung. Wieso sollen wir jemandem vorschreiben, wofür er so oder sie sich engagieren soll?
Okay. Aber das er kann über eure Software quasi verwalten. Ne? Das ist ja auch wäre auch sozusagen auch ein Service für mich sozusagen, für den ich bezahlen würde. Ich kann die Software nutzen von euch, um meine Engagements zu bündeln, ja, wie ein Depot sozusagen.
Absolut.
Und bei euch quasi auch eine Art eben ein Diagramm zu haben oder Aktiendiagramm, Anführungszeichen, wo man sieht, wie entwickeln sich diese Organisationen im Laufe der Zeit eben, ja, oder welche Wirkung haben die?
Ja, das ist das, das werden die nächsten Schritte sein. Also wir möchten, das ist noch nicht richtig implementiert. Also es geht halt nicht alles auf einmal, kannst du dir ja auch vorstellen. Aber das wird schon in den nächsten Jahren. Es wird sogenannte Impact News geben. Mhm. Und unser Traum ist, dass wenn du deine Foundation hast und da hast du 6 Organisationen drin, dass du in regelmäßigen Abständen kurze Snippets bekommst, was eigentlich da passiert.
Ja, ja, genau. Also,
in den Organisationen, mit dem, die du bespendet hast oder in die du investiert hast.
Ja.
Das ist sozusagen das, was uns so vorschwebt. Ne? Also, dass es dann auch wirklich ein Wirkungsdepot wird. Da sind wir noch nicht, aber da kommen wir hin.
Dazu seid ihr ja noch frisch gegründet und das ist ja die Entwicklungsstufe eben. Ne? Das ist sozusagen, jetzt seid ihr, ich würde sagen, Pre-Seed, ja. Seed, dann seid ihr Seed, ja, Seed-Round. Und aber was ich mega spannend finde, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, weil ich mich auch jahrelang in dem Bereich so ein bisschen nebenbei engagiert habe, ist das Wirkungsmodell eben. Ne? Dass viele, auch NGOs, aber auch gemeinnützige Vereine, wenig Daten erheben, welche Wirkung ihre Projekte erzielen. Also man macht ein Projekt, wie du schon gesagt hast, dann brauche ich Geld, Fördermittel, die nächsten, weil ich muss ja das die zwei nebenberuflichen Mitarbeiterinnen finanzieren und das Büro. Und ich habe nie gemessen quasi, und das so ein bisschen aktuell, wie ich finde, ihr seid auf einem sehr guten Bereich unterwegs mit ESG, ja, wo jetzt die Firmen anfangen müssen, ihre Engagement zu messen, ja, wegen Ökologie, Soziales und Governance eben, ja, das ist ja von der EU vorgegeben und das passiert ja jetzt bei Unternehmen, die jetzt auf einmal darstellen müssen in Berichten mit Softwareprodukten, welche Wirkung hat ihr Tun, ja, also negativ und positiv eben, ne, und ich könnte mir vorstellen, dass vielen dieser Vereine oder gemeinnützigen Vereinen ein Modell oder sogar eine Software fehlt, um das zu erheben. Ja, sind es Umfragen später, die ich dann in der Schule mache, weil du hast ja gesagt, du machst Workshops an der Schule und dann musst du herausfinden, welche Wirkung haben die Workshops gemacht eben. Haben die Lehrer dann, sag ich mal, iPads sich angeschafft? Vielleicht ein komisches Beispiel, ne, um besser Bildung darzustellen. Wie geht dir da vor? Also wie kann man das, welche Einschätzung sagst du, wie viele Vereine haben schon sowas und wie viele brauchen so etwas, ja? Und ist da auch vielleicht auch ein Need für andere Startups, sowas überhaupt erst anzubieten, ja, um solche Wirkung zu messen? Also ich stelle es mir noch schwierig vor bei vielen gemeinnützigen Vereinen vor allem.
Ja. Das ist jetzt eine vielschichtige Frage. und zwar kann ich dir darauf antworten auf zwei verschiedenen Ebenen. Und zwar einmal auf der Ebene von Because, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wir haben fast 60 bis 70 geprüfte Organisationen im Moment auf dieser Plattform. Und es ist völlig unmöglich für uns, mit jeder eigenen, mit jeder Organisation sozusagen ein eigenes Monitoring- und Evaluationssystem dazu. Das ist völlig unmöglich. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Weil wir bauen ein Produkt für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Wir bauen kein Produkt für die Organisation. Wir sind keine Fundraising-Plattform. Ja, so. Aber jetzt das Spannende, und da kann ich dir natürlich aus meinem vorherigen Leben, habe ich mich ja viel damit beschäftigt. Ich würde sagen, es gibt sehr, sehr wenige Organisationen, die wirklich die Kapazität haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie zu doof sind oder dass sie das nicht wollen. Nein, wenn das kleine, gemeinnützige Organisationen sind, ich finde, dann ist das mit der Pistole auf Spatzen zu schießen. Oder sagt man das so? Man sagt das irgendwie anders. Mit der Kanone auf Spatzen. Mit der Kanone auf Spatzen. Genau. Ich würde jetzt nicht von einem ehrenamtlich geführten kleinen Verein verlangen, große Evaluierungsreihen zu machen oder so. Das ist verrückt. Trotzdem kann man sich über seine eigene Wirkung klarer werden und Räume dafür schaffen, mit seinen Zielgruppen und mit denen man arbeitet, darüber zu sprechen. Für größere Organisationen ist der Druck mittlerweile relativ hoch. Also wenn du dich bewerben möchtest für öffentliche Gelder, dann brauchst du auf jeden Fall ziemlich robuste Wirkmodelle. Und ich habe ja Save the Children vorher geleitet und kann dir ein Lied singen von institutionellen Geldern, Staatsgeldern, wo wir eigene Mitarbeiterstellen dafür schaffen mussten, damit das überhaupt bedient werden kann. Ne? Also da sind schon sehr viele Organisationen, zumal die großen, ziemlich professionell unterwegs. Also das ist jetzt nichts, was heute oder gestern angefangen hat. Es gibt übrigens Software. Es gibt verschiedenste Arten von Software. Eine davon ist sogar mit einer unserer Kooperationspartner, Loom Impact. Das ist eine Finanzierungsboutique, die Impact Investments strukturieren, hier aus Berlin, von einem ehemaligen Investmentbanker und einem ehemaligen Informatiker, mit denen wir gemeinsam arbeiten. Und die haben eine Software entwickelt für genau das, also wo du das benutzen kannst in deinem Alltag, auch als gemeinnützige Organisation. Aber nochmal, du brauchst dafür die Ressourcen. Das kostet Geld. Das kostet Manpower. Ja, und wer kann sich das leisten? Das heißt also, wenn die Geldgeber und die Spenderinnen und Spender nicht verstehen, dass das ein inhärenter Teil auch ihrer Spende sein muss, damit man überhaupt besser arbeiten kann, dann ist es schwer. Und das ist natürlich nicht so einfach zu erklären. Vor allem nicht in Zeiten, wo alle schreien, bloß keine Overhead-Kosten in gemeinnützigen Organisationen. Was ja an sich auch absurd ist. Ja. Also wenn man nicht in die Organisation investieren kann, dann kann man auch keine gute Arbeit machen.
Nee, sehr gut. Nee, finde ich wirklich ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass, wenn du schon sagst, da gibt es Softwareprodukte, ist ja eine große Hilfe auch für kleine Vereine vor allem, ja. Wie gesagt, die kein Overhead haben oder keine Mitarbeiterstellen haben und gleich, um mal wieder das Wort fallen zu lassen, Künstliche Intelligenz wird vielleicht dafür sorgen, dass eben solche Daten automatisch erhoben werden. Ja, dass man sagt, okay, ich kann das indirekt messen sozusagen ohne eigene Erhebung, sondern sozusagen eine KI kann dann messen, ob in den Projekten, wo ich engagiert war, sozusagen, was ist da passiert im Laufe der Zeit eben. Ne? Da wird sich viel entwickeln, aber du hast recht, die Großen müssen das Budget haben, weil die kriegen ja Gelder, öffentliche Gelder, ja, von Landes-, von Bundesregierung, EU-weit. Man, EU-weit wirst du ja bestimmt auch ein Lied sehen können, dort Anträge zu stellen. Es ist für viele unmöglich, ja, kleine Organisationen, weil da braucht man eigene Berater.
Es ist eine Wissenschaft,
Ich meine, das ist ja genauso wie bei Gründungen, ne, wenn man EU-Gelder auch in der Wissenschaft beantragt, ist es eine Arbeit für sich, eine Doktorarbeit, für die Doktorarbeit, die man finanzieren lässt. Susanne, lass uns zum Abschluss, weil wir sind langsam soweit, noch eine kurze Frage. Du hast das schon erwähnt, dass die Gesellschaft sich wandelt. Ja, immer mehr Leute, auch in aktuellen Zeiten, wo man eben Krieg hat und auch andere Sorgen, Impact eine wichtige Rolle spielt. Aber es ist ja aktuell wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit als Beispiel anschaut. Ja, es ist ja sehr politisch gewollt eben, ne? Jetzt von der deutschen Bundesregierung, aber auch von der EU-Regierung ist es ja Rückenwind, ja, für solche Themen, für solche Impact-Themen, ja, wo ihr auch reingehört. Aber wir haben ja nächstes Jahr EU-Wahlen, wir haben übernächstes Jahr 2025 die Bundestagswahlen. Und es ist so ein bisschen das Gefühl von den Umfragen, dass die Konservativen wieder auf den Vormarsch sind, ja. Und die, ich würde denen nicht sagen, dass sie asozial sind, auf keinen Fall, ja. Aber die sich um andere Themen eher kümmern, ja, ob es Industriepolitik ist, etc., wofür sie stehen. Könnte der Rückenwind dann für solche Organisationen wie euch oder auch andere Impact-Startups wegfallen?
Ich glaube das nicht. Weil ich glaube nicht, dass eine Firma wie unsere politischen Rückenwind braucht. Wir sind auch so gut wie nicht politisch, also im Sinne von parteipolitisch sowieso nicht, weil wir äußern uns im Grunde nicht, wir haben keine politische Ausrichtung in dem Sinne. Also wir gucken uns natürlich schon an, wer kommt auf unsere Plattform, also wir werden jetzt keine volksverhetzenden irgendwas da draufnehmen. Genauso wenig wie linksextremistische Sachen würden wir auch nicht draufnehmen. Ja, aber es ist, ich sehe uns jetzt als Because nicht so sehr von der politischen Lage abhängig. Ich glaube viel eher, dass wir das, was wir für unsere Mitglieder und Nutzerinnen bauen, dass das mit Menschen geschieht, die einfach diese Fragen haben, diese Sinnfragen. Und das sind im Übrigen auch gar nicht alles Grüne oder Linke oder so. Das können genauso Konservative sein. Warum nicht? Also absolut. Also konservativ würde ja eigentlich heißen, ich interessiere mich noch viel mehr für die Bewahrung von Schöpfung und für die Bewahrung von Natur. Ich habe nie verstanden, warum die CDU dieses Thema so spät aufgegriffen hat. Ich habe das nie verstanden, weil eigentlich wäre das ja ein Urkonservativ. Die Grünen haben urkonservative Strömungen auch. Ja. Also wenn man sagt, das muss alles erhalten bleiben, ja, das ist ja konservativ. Ja, also deswegen ist es so. Was mich eher umtreibt, das hat jetzt gar nicht so sehr mit Because nur zu tun, sondern in dem Kontext, in dem den wir gerade schon erleben und wenn es dann angefangen mit den USA, wenn es da wieder einen Trump gibt oder wenn dieser Nahost-Wahnsinn, den wir da gerade erleben, wenn der sich ausweitet, das hat ja immanente Rückwirkungen auch auf die deutsche Gesellschaft. Ja. Und ich glaube, dass die Spaltung, die wir erleben, und das zeigt sich auch an diesen Themen wie Nachhaltigkeit, wo es eigentlich keine Spaltung braucht, also weil das, also jeder vernünftige Mensch wird ja jetzt nicht mehr leugnen, dass wir ein Klimaproblem haben. Ja? Also ich meine, das ist ja wirklich absurd. Aber wenn das in die Spaltung dann reinkommt, dann halte ich das für sehr gefährlich. Okay. Ja, und also das macht mir eher Sorgen. Also dass die dass der Rückenwind, den man hat, dass der dann dafür benutzt wird, sozusagen gegeneinander mehr zu gehen, ne? Weil es ist ja fast schon plakativ, dass also die Rechte sagt halt, Russland ist super, Energie ist das Wichtigste in deutsche Industrie und so weiter und außerdem haben wir andere Probleme als den Klimawandel, werden wir schon hinkriegen. Und die Linke sagt, die Linke vielleicht nicht, aber die Mitte der im Moment so oder die deutsche Politik sagt gegen Russland für freie Welt und so weiter und Energiepolitik ist zwar wichtig, aber Nachhaltigkeit und so weiter. So, und das meinte ich. Okay. Ne? Wenn sich das weiter spaltet, das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Ne? Okay. Oder gefährlich. Für eine Demokratie gefährlich.
Nee, dann Susanna, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
Danke dir.
Ich finde Because wirklich eine sehr, sehr spannende Gründung.
Und jeder kann sich das mal angucken, ne? Because, BCAUSE, also nicht mit E dazwischen, sondern Because. Und es ist kostet ja nichts. Man kann sich da wirklich mal umschauen, Mitglied werden und würden wir uns sehr, sehr freuen, auch über Feedback. Ob ihr was damit anfangen könnt aus der Zuhörerschaft, das fänden wir natürlich super.
Wir werden ja auch alles in den Shownotes verlinken, ja, sozusagen dann direkt, dass die Leute auch direkt dann klicken können.
Cool.
Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Impact Insider Podcast. Heute wieder mit einer neuen Folge und mit einer anderen Ausrichtung so ein bisschen, weil ihr kennt ja, wir haben eher Tech-Startups. Meine Bekaus ist ja auch ein Tech-Startup, ja, aber sozusagen auch gemeinnützig, wie wir gehört haben. Und das finde ich mega spannend. Das werden wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren forcieren, ja, dass wir nicht nur For-Profit-Startups haben, sondern wirklich auch NGOs, Wissenschaft. Und das liegt mir als Host sehr am Herzen, weil Impact ist nicht nur geldgetrieben, kann sein, darf auch sein. Aber es gibt auch spannende Impact-Gründungen, so wie Because. Also vielen Dank Susanna, bevor ich es wieder falsch mache mit Susanne. Und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, tschüss.